Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Hallo.
Hey Leute.
Na, ihr?
Ich fühle mich heute
aus?
So Millet.
Das ist das, so Millet.
Ich mache daraus jetzt einfach mal so ein Adjektiv, ne, aus dem Namen. Ich bin heute so Millet drauf, ey. Wir reden über Kate Millet und benutze ich das, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, es ist eine Person, die Auseinandersetzung hat mir schon so ein bisschen die Energie gezogen, weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist. Ich sag dir mal, Ilka, ich habe am Anfang gedacht, das Buch, habe ich das vorgeschlagen? Ich glaube,
genau. Du warst.
Ich weiß gar nicht, wie ich dann. Ach so,
das ist grausamer Titel.
Sexus und Herrschaft, das hat mich sofort angesprochen. Ja, so schön maskulin, so testosteronstark.
Ilka, besorg dir mal gleich das Buch, dann machen wir nochmal eine Aufnahme.
Wie sie mich nachmacht, habt ihr das festgestellt? Was glaubst du, wenn die in Badeweg rumläuft und sich mit Leuten über mich unterhält und immer die Stimme so verstellt? Und da sagt die Ina, hallo Ilka, na, wie geht's dir denn heute? Ich möchte wieder gerne Sexus und Herrschaft machen, bitte.
Ja.
Naja, und auf jeden Fall habe ich das vorgeschlagen, dachte... Da geht es um Sigmund Freud, geht es auch. Und Norman Mailer ist drin erwähnt und Jean Genet in seiner homosexuellen Art, Blick auf Frauen. Letztendlich, ich fand interessant, dass sie sich halt das so genau anguckt, auch Henry Miller, wie die quasi die Rolle der Frau in Bezug auch auf Sexualität analysiert hat und daraus so ein Machtverhältnis rauskristallisiert hat. Ja, dass sie also sagte, diese Sexualität, die von allen so hochgehalten und gefeiert wird, wurde zur Unterdrückung der Frau gebraucht im Wording und auch in der...
Als politisches Instrument.
Und auch im Akt, im Geschlechtsakt. Der Coitus ist sozusagen, Coitus, ist sozusagen das, was dazu dient, quasi der Frau, die Frau sich unterzuordnen. Ich sag das jetzt mal.
Ich hab da einen herrlichen Artikel gesehen, der fasst es in einem guten Satz zusammen. Mhm. Sexus und Herrschaft wurde seit einer Ewigkeit nicht mehr aufgeschlagen. Jene Bibel, die uns, die vielen Jüngeren, am Glück des vaginalen Orgasmus zweifeln ließ, weil sie uns darüber aufklärte, von welch infernalischer Gewalt der Coitus ist, Zeichen der ganzen elenden patriarchalen Gesellschaft.
Jawohl, das können wir ja total unterschreiben, was, Frau Meyer-Telchow. Nee, also auf jeden Fall habe ich das gelesen, fand das interessant. Und dann muss ich sagen, dann haben wir uns die Frau angeguckt, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Da gab es dann Nachruf in der Emma, die Feministin ist gestorben und so. Und dann haben wir halt festgestellt in der Recherche, dass das noch viel komplizierter ist, weil das einfach so viele Facetten hat, diese Person. Und auch noch mit der Familie, ja, dass das einfach eine ganz andere Nummer wurde, oder? So mit der Zeit.
Ja, ja. Wir haben gedacht, wir nehmen das Buch und dann haben wir gemerkt, hinter dem Buch... Da steht ein ganzer Kilimandscharo.
Ein Kilimandscharo, ja genau.
Sehr gut. Die Frau ist einfach wahnsinnig komplex. Mhm. Sie ist eine streitbare Axt. Sie ist jemand, der sich für jedes Leid, jedes Opfer sofort einsetzen würde. Also eine sehr mutige Frau, auch zu einer Zeit. Also sie gehört zur Ikone, sie gehört zur zweiten Frauenbewegung, kann man sagen. Und man kann sie in einem Zug nennen mit Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer, auf jeden Fall.
Ja.
Sie ist unter Feministen, ich denke auch unter Neufeministen, ist sie eine absolute Ikone. Mhm. Sie ist eine sehr gute Schriftstellerin, sie ist Künstlerin, Bildhauerin, sie ist ja tot, Farmerin, Literaturwissenschaftlerin, Professorin, Ja, und ich habe immer das Gefühl, dass sie krebst immer so ein bisschen am Existenzminimum, weil mit all den Sachen konnte man zu einer gewissen Zeit wahrscheinlich gut Geld verdienen, als man hip war. Und irgendwann war man dann wieder vergessen. Und dann hat sie ihr Geld in die Farm gesteckt, in ein Projekt. Und irgendwann hieß es, okay, und jetzt pflanzen wir Weihnachtsbäume. Ne?
Ja, ja. Also, das, sie ist auf jeden Fall interessant genug, dass wir uns heute mit ihr beschäftigen.
Ja, wir, weil sie eine der Frauen in der Frauenbewegung überhaupt war. Die wichtigste Amerikanerin wahrscheinlich sogar. Und gab es in der immer einen wirklich süßen, süß ist auch komisch, aber einen wirklich berührenden Nachruf von Alice Schwarzer. Und da habe ich mich gefragt, was Alice Schwarzer, also sie schreibt da ja gut und nüchtern, die hat sie ein paar Mal gesehen, sie lief auch bei der Beerdigung von Simone de Beauvoir neben der Kate Millett. Aber was sie so wirklich über sie gedacht hat, das würde mich mal interessieren.
Okay. Du meinst, weil sie nicht ehrlich war oder sie hat nicht alles erzählt oder wie?
Also sie war vielleicht manchmal zu ehrlich.
Also du meinst jetzt die vielleicht Kate oder die Emma?
Die Kate.
Alice
nee,
Schwarzer.
Nee, ich glaube schon, dass Alice Schwarzer einfach nicht in irgendeinem Satz irgendwas zerstören würde, sag ich mal so.
An dem Denkmal kratzen quasi.
An dem Denkmal kratzen, ja. Genau. Ja. Und ich meine, die Kate Millett, das ist ja wirklich von 1934 geboren, 2017 gestorben. Die hat schon auch einiges bewegt. Ne? Also die hat wirklich Dinge in Gang gesetzt, wo andere gesagt hätten, ist doch nicht mein Problem. Ne? Die ist da zu Ayatollah Khomeini geflogen, als das für die Frauen ganz schlecht aussah, noch vor Alice Schwarzer. War vielleicht manchmal ein bisschen voreilig, so mit ihren Büchern. Hat diese Sexus und Herrschaft, hat sie ja im Grunde, das ist ja eine Arbeit, eine Abschlussarbeit von ihr. Ich glaube, da hat sie
promoviert.
Hat sie mit promoviert und auch Höchstnote, Bestnote abgeschlossen. Und deshalb hat mich dieses Buch ein bisschen verwundert, weil ich habe die ersten 40 Seiten im Urlaub gelesen und habe gedacht, was soll die Scheiße eigentlich? Warum versucht die mir das hier alles so haarklein zu erklären? Und das Schriftbild wurde immer kleiner. Das fand ich so zwanghaft.
Du wächst weißt noch, du? Ilka, deshalb die Sachen werden um dich rum immer kleiner.
Dieses Schriftbild an sich, das Hauptschriftbild ist schon klein. Aber dann kommen immer Fußnoten und noch Randbemerkungen. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und ich hatte gar keine Lesebrille mit.
Ja, auch das noch.
Und das im Urlaub.
Also man darf nicht vergessen, das Buch ist von 1971, Ilka, gell? Das sind 50 Jahre, die inzwischen vergangen sind. Da muss man manchmal auch dran denken, wenn sie was erklärt, wo wir sagen, oh mein Gott, ja, das musste man damals noch erklären.
Das glaube ich auch. Und das ist auch wirklich brillant geschrieben. Das Ding ist einfach, du denkst immer, ja, was willst du mir jetzt erklären? Aber es ist nicht für mich, sondern das war für Generationen davor. Es hat auch noch seine Gültigkeit in einigen Bereichen, leider muss man sagen. Aber es ist einfach eine Arbeit, wo sie halt mit Argumenten versucht, sozusagen ihre Professoren zu überzeugen. Und das ist was ganz anderes, als wenn sie irgendwie was Autobiografisches schreibt und da nicht eben diesen Stil, den sie eben halt braucht also diese sachliche Argumentation. Das ist schwer zu ertragen dann einfach, wenn man sowas liest im Urlaub. Und wenn du aber von ihr ein ganz anderes Buch liest, dann, das liest sich wie ein Roman. Also ich habe auch noch ein anderes Buch von ihr gelesen.
Ja, also ich habe hier eine Stelle gefunden, einfach, wir würden jetzt kurz mal das Buch abhandeln, dann können wir das weglegen. Wir haben es uns sehr natürlich gern beide wieder gekauft, 500 Seiten, aber haben wir schon bei der letzten Aufnahme drum gejammert.
Ich habe aber einen guten Eindruck gemacht bei der Buchhandlung, weißt du?
Ja.
So, was ich mir da bestelle, dann, die hat immer, glaube ich, die findet mich nicht so nett irgendwie, die Buchhändlerin. Und da hat sie doch so ein bisschen geguckt, so, und das war so wie so ein anerkennender Blick.
Echt? Sexus und Herrschaft? Ich, interessant. Ja,
ja, für 2060 wäre es mir wert.
Ja, richtig.
Die Anerkennung.
Natürlich, wir arbeiten nur noch für unsere ganze Literatur, die wir hier irgendwie verheizen.
Aber wirklich?
Also, sie zitiert hier Freud auf Seite 236. Die große Frage, die ich noch nie beantwortet wurde und die ich trotz meiner 30-jährigen Erforschung der weiblichen Seele noch nicht beantworten kann, ist: Was will das Weib?
Ja, das ist ja der Satz von Sigmund Freud.
Ja, und jetzt geht's weiter. Angesichts so grundlegender Unsicherheiten ist es bedauerlich, dass Freud in seiner Konstruktion der weiblichen Psychologie so weit gegangen ist. Die wirkliche Tragödie der freudischen Psychologie besteht darin, dass die falschen Interpretationen des weiblichen Charakters auf klinischen Beobachtungen von unantastbarer Gültigkeit beruhen. Denn die Frauen, die zum Psychoanalytiker gingen, waren, Klammer auf, und sind in vielen Fällen noch die nicht angepassten Frauen. Ja. Und das bezieht sich auch auf sie natürlich.
Ja, natürlich auf sie. Genau. Ganz viel bezieht sich auf sie selbst. Also es ist ja auch immer, wenn du was malst oder irgendwas schreibst, du bist es ja immer selbst. Ne? Mhm. Und gerade diese Folge können wir ja nun auch wirklich belegen, die Hysterie-Folge, wo auch Freud drin vorkommt, mit all seinen Patienten, kann man gerne nochmal nachhören.
Auf jeden Fall, das lohnt sich. Ganz klar.
Die ist wirklich toll, die Folge.
Die Hysterie-Folge ist nicht schlecht. Und das ist halt das in diesem Buch, wo sie sich... Genau, akademisch mit diesem Thema auseinandersetzt. Man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, sie hat viel über ihre eigenen Erfahrungen geschrieben. Sie war mehrmals in der Psychiatrie, hat auch angeblich Selbstmordversuche gemacht. Ich habe aber im Rahmen der Recherche, ganz ehrlich, Ilka, jedes Mal, wenn ich irgendwo was gelesen habe, was so als Fakt dastand, habe ich gesagt, von wem kommt das? Ja, wer hat das jetzt erzählt?
Ja, ich war auch sehr kritisch.
Ja, weil ihre Schwester ist so eine... Ich habe vorhin zu Ilka gesagt, das Wort Bitch, aber das ist einfach nur, weil das so vordergründig halt heutzutage in der Gesellschaft für eine Frau genommen wird, die sich einfach nicht gut verhält. Aber eigentlich bin ich gegen dieses Wort. Also das ist eine ganz für mich unsympathische Person, die viel in die Welt gesetzt hat über ihre Schwester.
Aber erst nach dem Tod jetzt.
Ne? Auf jeden Fall, die kann sich jetzt nicht mehr wehren. Ne? Und dann sitzt sie da und gibt halt lauter so Interviews. Und diese Information, dass sie sich mehrmals versucht hat, das Leben zu nehmen, wer weiß, von wem die stammt, ne? Muss ich sagen.
Das hat sie selber in dem Buch auch geschrieben, ne?
Ja?
Also, dass sie auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Oder dass sie zumindest darüber nachgedacht
hat. Das ist ja schon auch ein kleiner Unterschied. Ich habe schon 1 Million Mal darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen.
Ja, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, aber...
Jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern Auto gefahren bin, wollte ich mir das Leben nehmen. Wirklich, ich habe mir immer vorgestellt, ich reiße die Autotür auf und lasse mich einfach rausfallen. Ich habe es aber nie gemacht. Und ich finde, das ist schon ein großer Unterschied, ob du darüber nachdenkst oder ob du ernsthaft versuchst, dir das Leben zu nehmen und es geht schief.
Naja, klar. Ja? Du kannst da ja drüber sprechen, weil du gerade darüber nachdenkst, über dein Leid. Mhm. Das ist ja eine Sache, ob du in deinem Kopf philosophierst oder ob du tatsächlich Versuche vornimmst.
Mhm. Also gut, also immer unter Vorbehalt die Informationen selektieren, weil die Leute sind sehr fleißig im Posthum Ablästern.
Posthumes Ablästern, aber auch genau das andere. Also eben... weißt ja selber, nirgends wird so viel gelogen wie auf Betriebsfeiern und Beerdigungen. Mhm. Ne? Also sie hat ja ein unantastbares Denkmal in der Frauenszene. Mhm. Das können wir ja so stehen lassen. Sie hat ja eine Menge Bücher geschrieben. Sie hat ja mit diesem Werk Sexus und Herrschaft, was wir damit abschließen, hat sie einfach einen Meilenstein gelegt, der genauso wichtig war wie von Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe, das zweite Geschlecht, und noch von der Friedman, die hat auch noch so ein Ding gebracht. Das waren so die drei Knüller nach dem Krieg sozusagen, die wirklich die Frauen aufgerüttelt haben. Das kann man auch so stehen lassen. Und dann hat sie hat sich ja auch immer versucht, irgendwie neu zu erfinden. Sie war ja Künstlerin, sie war ja wirklich ein Multitalent.
Bildhauerin,
ja, Genau, sie war ja mit dem japanischen Bildhauer, oh Mensch, wie hieß er denn nochmal? Fukushima nicht.
Fumio Yoshimura.
Ja, Fumio Yoshimura.
Fumio, komm mal her. Fumio, wollen wir jetzt zusammen endlich die Spiegeleier essen? Nee, Fumio.
Mach dich nicht lustig über den Künstler Fumio. Jeder mochte ihn, habe ich gelesen in ihrem Buch. Ja. Jeder mochte ihn. Und man kann auch sehen, ich habe mir ihre Kunstwerke angeguckt, also die Zeichnungen, die sie teilweise gemacht haben, sieht man eindeutig. Da war was mit Kalligrafie. Ich muss sagen, es sind Bilder, wo ich jetzt keinen Cent für ausgeben würde, aber das sind wirklich nur Pinselstriche, so japanische Pinselstriche, die einfach ganz kurz, knapp sozusagen was skizzieren. Aber diese Skizzen sind sehr, sehr treffend. Also das muss eine Person auch gewesen sein, die ganz schnell den Kern der Sache erfasst hat. Na, dann hat sie noch Installation und sowas gemacht und ja, so ganz witzig.
Es wurde ihr ja auch angekreidet, dass sie mit einem Mann verheiratet gewesen war, obwohl sie sich als Lesbe bezeichnet hat. Also,
ja, das kam ja später.
Ja, na Moment. Also es heißt, die einen sagen, man kann das so interpretieren, sie hat zum weiblichen Geschlecht sexuell gefunden und sich da dann richtig gefühlt. Das andere wäre, dass sie halt eben aus so einer Feigheit oder Angepasstheit mit einem Mann verheiratet war. Das sagen die anderen. Ne? Also es gibt immer da mehrere Auslegungsformen. 10 Jahre war sie mit ihm verheiratet. Ne?
Genau, und sie hat irgendwann gesagt, sie war bi, und in einem anderen Buch sagt sie, dass, wenn man sagt, man ist bisexuell, das ist so quasi so ein schleichendes, so, ja, also im Grunde hat sie schon gemerkt, Frauen liegen ihr mehr. Mhm. Und das war quasi so ein bisschen so dieser Übergang einfach. Mhm. Und dann irgendwann wurde sie dann bei irgendeiner Versammlung, hat jemand sie dann öffentlich halt gefragt, bist du jetzt Lesbe oder nicht? Oh. Und dann hat sie gesagt, ja, bin ich.
Okay. Ne?
Und sie hat ja aus den eigenen Reihen halt auch immer dann Dampf gekriegt.
Ja.
Ne? Also wenn sie jetzt quasi verheiratet mit Mann, dann hat sie Dampf gekriegt. Und als Lesbe hat sie aber auch Dampf bekommen. Also das war auf jeden Fall eine streitbare Axt. Ne? Die stand auch zwischen den Fronten.
Also wir können ja mal kurz versagen, wie sie aufgewachsen ist, also in Minnesota. Ihre Eltern waren katholische irische Amerikaner und schon ihre Mutter, die Helen, hat als Lehrerin sich für die Bürgerrechtsbewegung stark gemacht und ist für die Rechte der Homosexuellen eingetreten. Mhm. Ne? Und das muss man sich vorstellen, das war ja jetzt auch nicht so mega angesagt in, keine Ahnung, 40er Jahren.
Ja, und dann noch vielleicht in Minnesota, weiß man auch nicht, ne? Wie da die Szene war.
Richtig. Und dann, als Kate 14 war, hat sie sich, hat der Vater die Familie verlassen, und das ist, glaube ich, richtig bitterböse gewesen. Der war Alkoholiker, so heißt es. Auch wieder, mehr wissen wir über den nicht, einfach nur Alkoholiker von Beruf. Und es war halt so, dass die Mutter halt sozusagen alles gemacht hat, ist dann irgendwie, hat bei Versicherungen gearbeitet, hat die 3 Töchter, also Kate Millett hat noch 2 Schwestern, das sind 3 Mädels gewesen. Und da war halt schon so, ich glaube, dass der Vater, dass der ihr gefehlt hat. Das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie sich das Bild bei mir so hergestellt hat. Ich habe den Eindruck, dass sie, ihre Schwester war auf Seite der Mutter. Beide haben auch Kate Millett mehrmals gegen ihren Willen in eine Psychiatrie einweisen lassen. Das ist schon krass, wirklich krass. Ja. Und die Kate Millett hat, glaube ich, sich auch irgendwie loyal vielleicht dem Vater verbunden gefühlt und hatte deshalb auch richtig Zoff mit ihrer Mutter. Und am Ende, also während sie Jugendliche war, hat eine wohlhabende Tante, und ich nehme mal an, das war vielleicht sogar von der väterlichen Familie, hat ihr ein Oxford-Studium finanziert, wo sie ihren Master dann machen konnte.
Mhm. Ja, das war für sie gut, erstmal da rauszukommen zu Hause auch, ne?
Mhm.
Ja, also wenn man jetzt in der Rückschau, wenn man jetzt so Interviews und sowas hört und in ihren Büchern liest und sowas, da war auf jeden Fall in der Familie schon eine Spaltung, und irgendwie hat sie es geschafft, dass sie den Ärger komplett der ganzen Familie auf sich gezogen hat. Mhm. Also man war da einerseits, ja, soll man sagen, die waren von ihr nicht überzeugt, ne? Ob sie hat ja sehr viel erreicht, vielleicht war da auch ein bisschen Neid im Spiel, ne? Denn die Schwester ist ja eher einen konservativen Weg gegangen, die Jüngste. Mhm. Und sie war ja ein Star zu der Zeit auch. Ne? Sie war, ihre Bücher sind ja wirklich in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Sprachen übersetzt worden. Du konntest ja teilweise auf keinen Kontinent fahren. Jeder kannte Kate Millett zu der Zeit damals, wo sie auf dem Höhepunkt
war. Die war auf dem Time Magazine vorne drauf.
Ja.
Irre, ja.
Ja.
Naja, und sie hat auch wirklich viel, viel, viel getan. Lehraufträge, Ausstellungen. Sie hat sich feuern lassen irgendwie Studenten unterstützt hat, die gegen Vietnamkrieg protestiert haben, wurde sie 1968 vom Bonner College gefeuert. Lehrauftrag Englisch und Philosophie.
Ja, und das sage ich ja, dass die Also die stand einfach ein für was und hat dann auch in Kauf genommen, dass sie einfach wenig Kohle hatte. Ja. Na, dann war ihr Mann, der Künstler, der hat auch irgendwie in so einem Sweatshop da gearbeitet, hatte auch nicht viel. Na, also ich glaube, da sie stand einfach dafür ein, für das, was woran sie geglaubt hat, für Rechte. Die Mutter hat das schon impliziert, dieses Rechtsbewusstsein. Aber trotzdem hat die irgendwie aus der Familie, da war irgendwie, das lief irgendwie nicht rund mit ihrer Familie.
Sie hatte dann ja auch sogar so eine Farm als Non-Profit-Organisation, wurde sie später anerkannt. Und das wurde dann Millett Center of the Arts umbenannt. Und da wurden Künstlerinnen gefördert. Also sie hat sich für Leute eingesetzt mit Behinderungen, mit Einschränkungen. Sie hat sich für Leute aller möglicher Hautfarben, Schwarze. Ja, Bürgerrechtsthesen, ja. Fragen. Sie hat sich für Homosexuelle eingesetzt. Ne? Sie war irgendwie da im Irak. Mhm. Also es ist wirklich sehr krass, wie sie unterwegs war und überall den Eindruck hatte, auf dieser Farm wurde sie zum Beispiel, sie hat ja diese Fotografin, Fotojournalistin Sophie Kier.
Kerr.
Echt? Kerr. Also K-E-I-R geschrieben.
Ich würde Kerr sagen.
Ja, ich habe es gehört. Ich sag mal Kier, aber ich, wie Meir? Nee, ich weiß es nicht. Wie Golda Meir. Daher komme ich drauf. Ja, also die hat sie kurz vor ihrem Tod, da, als sie 82 war, geheiratet, damit die wahrscheinlich das erbt und da dann die Verantwortung übernehmen kann. Und die war ja auch aktiv in der Beziehung, dass sie sie als psychisch krank immer wieder mal eingeordnet hat. Und da gibt es die Geschichte, dass sie 4 Pferde gekauft hat, als es mit der Farm jetzt finanziell nicht so mega stand, weil die halt eben alle zum Schlachter sollten und wahnsinnig sich, wie soll ich mal sagen, mit den Tieren identifiziert hat, die sozusagen sich nicht
Kannst
wehren
mal
konnten.
Vorlesen?
Bitte?
Kannst du es mal vorlesen, dann wird es klarer.
Ja.
Da gibt es nämlich, das wurde nämlich so schön schriftlich da abgehalten, dass man mal versteht, was sie denkt, weil so ist es immer sehr theoretisch, was wir alles erzählen.
Du sagst das so, ich hab das, hast du das da?
Du hast das in deinem Skript, ja, du hast das in deinem Skript hier drin stehen mit den Pferden.
Ja. Ja. Da gibt's mir hier so einen Auftrag und ich sitze hier wieder mit meinen ganzen Blättern, ey. Also in der Farm hieß es auf jeden Fall, sie hat sie nicht mehr alle, weil sie diese Pferde gekauft hat. Und
dem ging aber auch einiges voraus, muss man mal sagen. Also,
hier und hier übrigens mit dem Vater. Ja. Ich habe hier noch mal was gefunden. Ihre Absicht, über ihren geliebten toten Vater zu schreiben, misslingt. Siehst du, diese These, die ich hatte, das war mir gar nicht klar, dass es hier steht. Dann fängt sie an. Und deshalb hat sie dann diesen Klapsmühlentrip geschrieben stattdessen. Über ihre Zeit in der Psychiatrie.
Um ihr Ich wieder zu stabilisieren, damit sie es einfach los wird, damit sie sich selber wieder aufbaut und für die Ich-Stabilisierung. Mhm. Ne? Also das war mit dieser Farm war das so, dass sie mit dieser Sophie hat sie da diese Farm gehabt, die hat sie gekauft von ihrem Geld.
Mhm. So, also jetzt die Kate hat das von ihrem Geld.
Kate hat die Farm gekauft. Mhm. So, sie wollte die wirklich wie eine Farm bewirtschaften und wollte daraus so ein Frauencenter quasi machen, wo alle Frauen hinkommen können. Die können da wohnen, die können da auf der Farm helfen und sie bietet halt da die künstlerischen Räume. Das war so wie ihre Lehrlinge, so hat sie es so ein bisschen beschrieben. Sie sah sich selber so als große Mutter des Ganzen und hatte da wahnsinnig Freude, dass die Frauen, auch mittellose Frauen, dahin kamen und einfach mitgeholfen haben. Sie wollte eine Farm, von der sie leben können, wo sie auch Gemüse verkaufen können und sowas alles. Wirklich eine Farm im besten Sinne. So, nun hatte sie gar keine Ahnung, wie das zu machen war. Und bevor sie diese Farm hatte, war sie schon in der Psychiatrie. So, da hat sie quasi eingesessen und Lithium bekommen. Und dann hat sie mit dieser Sophie vereinbart, dass sie das Lithium absetzen möchte, weil man halt davon Durchfall kriegt und sonst, es hat Nebenwirkungen. Und die Sophie hat sich darauf eingelassen und gesagt, okay, machen wir, bis das irgendwie auffällt, ob da wieder was passiert, wir machen das, ich passe auf. So, und dann waren die wahnsinnig verliebt. Und in ihrem Buch, der Klapsmühlentrip, das wird gleich zu Anfang, diese Romanze mit den beiden steht gleich im Vordergrund. Man ist fast neidisch, weil es so fantastisch läuft. Na, so eine bezaubernde Beziehung, wo alles so super perfekt ist. Da muss man auch schon wieder genau hinhören, wie das na, fabulisiert will ich nicht sagen, aber wie das, ich meine, wenn man verliebt ist, weiß man selber, rosa-rote Brille, der Mensch hat 100%, das bröckelt. Irgendwann hat er vielleicht noch 80, 60, 40, ne, wenn die Realität ins Spiel kommt, so. Und du denkst wirklich, oh, wie toll mit den Frauen und das läuft und supi. Und dann bröckelt das Ganze schon in den ersten, auf den ersten Seiten, dass sie dann sagt, die Sophie soll diese Farm bekommen. Sie möchte sie ihr überschreiben. Könnte man ja auch sagen, warum willst du denn das machen? Ne? Dann sagt die erst, nee, möchte ich aber gar nicht, das tut mir nicht gut, Besitz. Und auf einmal sagt die, doch, will ich aber doch. Ne? Mhm, also auf einmal ist da so ein Rechtsanspruch auf diese Farm. Und das ist so ein ganz schleichender Prozess. Da merkt man, die Stimmung dreht sich. Diese Sophie wird dann auf einmal zynisch, gemein und sowas. Also das verklärt sich so ein bisschen, wie bei so einem Borderliner. Weißt du, vorher warst du die Person überhaupt. Mhm. Und auf einmal wirst du so ein bisschen die Böse. Und die zieht dich richtig damit rein in diesen, in dieses Leben. Ich habe richtig, hinterher fühlte ich mich auch richtig so ein bisschen, also richtig so, also wie so eine Rattenfängerin, die dich so auf ihre Seite zieht. Aber sie macht das so gut mit Argumenten, dass du wirklich denkst, es ist wirklich gemein, wie sie gegen die, wie sie alle gegen die Kate auf einmal sind. Mhm. Nur wenn man dann Beispiele hört, was sie halt gemacht hat, was das auch belegen soll, dass sie eben auffällig wieder wird, weil das Lithium abgesetzt hat. Ne? Das bezweifelt die Kate ja immer die ganze Zeit, dass das alles richtig ist. Sie hat ja ein komplettes Buch quasi, aber damals war eine Psychiatrie auch was anderes als heute. Ne? Da gab es halt Zwangsjacken.
Die hatte einen Fluchtversuch, ja. Die wurde von der Kate und ihrer, von der Sophie und ihrer Schwester in New York gab es eine Zwangseinweisung für sie und dann versuchte die da abzuhauen und wurde dann eben eingefangen, es ist richtig gruselig, ja, und zur Einnahme von Psychopharmaka gezwungen, ja. Also das ist wirklich, also richtig so diese Höllenbilder, die wir von Edgar Wallace Filmen noch so kennen, weißt du, diese dicken Mauern, wo du immer so diese Schreie hörst der Frauen, ja.
Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja, ja. Und es heißt auch, das Buch, was sie geschrieben hat, hat eben auch diese Dramatik dieses Kuckucksnest Buchs.
Ich sag ja, sie kann wahnsinnig gut schreiben.
Ja. Ja.
Ne? Du liest das und denkst, oh Gott, die Arme.
Ja.
Ne? Aber dann denkst du natürlich auch, weil du dich ja mit dieser Thematik auch im Studium beschäftigt hast, ist denn da nicht doch was dran? Mhm. Wenn eine Frau ein bisschen verwirrt mit einem Kassettenrekorder um den Hals da rumläuft und rumstammelt und sowas alles. Die hatte ja, bevor sie eingewiesen wurde, gerade verloren mit diesem Schwarzen. Da ist ja ein Schwarzer, ich weiß nicht mehr in welchem Land, sollte gehängt werden. Und das war irgendwie eine britische Kolonie. Und das war auch jemand, der für die Rechte einstand. Mhm. Und der hat den Diktator da irgendwie beschimpft und sollte dann gehängt werden. Und da hat sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit das nicht passiert. Ende vom Lied war aber, es ist passiert. Und ich denke, das hat sie auch alles nicht gut verkraftet.
Ja, das ist natürlich auch wirklich. Also sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Entmenschlicht, die deutsche Variante von 1993. Und da hat sie ein Buch über die Folter, über Folter. Sie war Folter auch ein ganz starkes Thema, und was sie unglaublich beeindruckt hat und wo sie viel gegen angeschrieben hat. Und in diesem Buch geht es Basement, heißt das auf Englisch, die Geschichte von der 16-jährigen Sylvia Leakens, die von ihrer Tochter, von ihrer Mutter zu Tode gefoltert wurde.
Stiefmutter, bitte.
Ja, hier steht Mutter. Also gut, egal, jetzt Stiefmutter, Mutter. Aber natürlich nochmal immer fein, fein. Aber ich habe es jetzt als Mutter hier aus dem Internet gezogen. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig dunkel, ne? Wenn du dich damit beschäftigst, das ist toll, dass sie darüber geschrieben hat, aber das hat natürlich immer was mit ihr gemacht.
Klar. Ja. Aber die Frage ist ja auch, warum stürzt sie sich dann immer in sowas und geht nicht lieber nach Waikiki Beach? Ne? Warum?
Dafür lesen wir jetzt mal das Buch Die hilflosen Helfer von 1972 oder so.
Ja. Aber das, ich meine, das hat ja auch was mit dir zu tun. Warum bist du denn diese streitbare Axt, die für jeden in die Bresche springt? Kann man ja sagen, ja, ist eine tolle Frau. Ja, das brauchen wir nicht anzweifeln, das ist so. Aber warum muss sie das tun? Warum muss sie das tun? Wen verteidigt
ihren
sie?
Vater.
Für wen steht sie?
Ihren
denn?
Vater. Ja. Ihren Vater.
So, und
ihren
immer Vater. Kann man gucken in der Ursprungsfamilie. Wenn irgendwas los ist, braucht ihr gar nicht denken, ihr seid gemeint. Es ist immer die Ursprungsfamilie von dem, der euch da gerade fertig macht.
Ja, und diese, wie soll ich mal sagen, Anti-Haltung dieser anderen Familienmitglieder. Ich glaube, da ist auch Projektion unterwegs gewesen, dass sie sozusagen den Vater repräsentiert hat in der Familie, ne? Dieser Kern, dieser, es gibt es doch immer mal wieder, dass dann sowas gesagt wird, du siehst aus wie dein Vater, du bist wie dein Vater, ja. Weißt du? Ich glaube, diese Abwertung, die du auch schon genannt hast, die hat irgendwas damit zu tun. Also es ist jetzt eine Hypothese von mir.
Ich könnte mir auch vorstellen, man sagt ja auch immer so, Sucht ist väterlich, dass das auch bei ihr einfach eine Sucht war, zu helfen. Eine Sucht nach Aufmerksamkeit. Und natürlich, wenn sie es geschafft hat, hat sie auch irre viel Applaus bekommen. Ne? Also sie hat immer versucht, sich wieder freizustrampeln und hat aus jedem Thema, was sie selber erlebt hat, hat sie versucht, was rauszuziehen, vielleicht auch ein Buch darüber zu schreiben oder ein Kunstwerk. So machen das Künstler. Ne? Das ist einfach so.
Ja.
Das ist nichts Abnormes, sondern jeder Musiker wird auch aus seinen miesen Zeiten super Songs schreiben, natürlich. Daraus ziehen Künstler ihre Kraft. Die Frage ist immer, bis wohin ist das für sie noch gut? Weißt du? Bis wohin ist sie noch, dass sie funktioniert oder wo fängt es an? 5 Tage Schlafentzug.
Angeblich, also nochmal immer unter Vorbehalt, das hat die Schwester erzählt. Das stammt wirklich von der Schwester, da war niemand daneben. Was ich gerne noch sagen wollte, ist dieses Männerbild von ihr ist also dieser, es zieht sich quasi durch ihr Werk, ob jetzt Militär, Wirtschaft oder Kultur. Ihre Botschaft war, dass der symbolische Phallus, also die männliche Dominanz, ein Spiegelbild ist für die Ungleichheit zwischen Mann und Frau, dass das eine Frage auch der Institutionen ist und dass sozusagen das alles, was du siehst, was unsere Gesellschaft ausmacht, durch diesen Riesenphallus quasi im Schatten des Riesenphallus.
Das kann hört sich an wie so ein Godzilla.
Komm, wollen wir nicht irgendwie. Die Sendung können wir auch so nennen, im Schatten des Riesenphallus. So Angriff der Killertomaten, ja, oder im Land der Raketenwürmer und im Schatten des Riesenphallus, so eine Trilogie.
Ja.
Ihre Schwester, wunderschönen Namen trägt Mallory. Oh. Ja, Mallory.
My Melody hieß
sie. Ja, die hat auch mal als Schauspielerin gearbeitet, war irgendwie auch mal Model. Und die hat also ordentlich geackert, zu erklären, wie krank ihre Schwester war.
Da kommen wir jetzt drauf. Wir haben sie jetzt auf den höchsten Gipfel gestellt. Besser geht es nicht. Na, wir haben jetzt alles gemacht, damit ihr Standbild so bleibt. Und jetzt kommt diese Schwester, die auf Vox News.
Fox. Ganz seriös. Nicht Vox.
Fox. Fox News.
Ja.
Fox, ich finde Fox immer so eklig. Das gab früher immer so Foxy Lady. Das gab immer so eine komischen Busendinger.
Ah, verstehe.
Das war immer so Foxy.
Aber Vox ist halt wirklich ein anderer Sender. Das muss man einfach mal sagen. Ne?
Ich mag Fox nicht
so. Ja, aber du hast es aber fantastisch gelöst.
Fox News.
Ja. Weiter.
Jetzt kommt das Eklige.
Jetzt kommt
das ganz
Eklige.
Fiese. Genau. Kommt jetzt.
Genau. Also, es war aber nicht nur auf Fox News, sondern es war auch in Artikeln. Sie hat zum Beispiel einen geschrieben, der heißt No Gun Ever Killed Anymore. Und da hat sie zum Beispiel schön gerne, und das hat sie immer gerne wiederholt, dass es eben Gestammel und Wahnvorstellungen gab immer wieder. Schon als Kind hatte sie Auffälligkeiten. Da war sie 10, 11 Jahre alt, da war irgendwas mit einer Weihnachtsgeschichte, wo sie da die Familie zusammenkam und Kate war irgendwie auffällig. Und dann wurde hier geschrieben.
Jeder hat gezittert, wenn Kate in den Raum kam, weil man nie wusste, was mit ihr gerade wieder sein wird, wie sie drauf ist.
Ja, ne?
Also im Grunde hat sie ihr schon unterstellt, als Kind schon manisch-depressiv gewesen zu sein.
Ja, genau. Also die ganze Familie wurde durch ihre Probleme tyrannisiert. Sie brabbelte und schrie zusammenhanglos. Und sie hätte immer nur genickt und so getan, als hätte sie jedes Wort, als würde sie jedes Wort verstehen, ja, wie so eine Therapeutin, ja, die Mallory.
Und sie hat sie doch auch so eklig geweckt, ne? Dass sie immer Angst hatte einzuschlafen, weil es hätte auch sein können, dass Kate ihr ins Gesicht tritt und sowas alles.
ja.
Das hat sie ganz krass in dem Interview, ist ja alles auf Englisch, hat sie ganz krass alles von sich gegeben und hat betont aber immer wieder, dass diese große Liebe zu der Schwester nach wie vor ja ist, auch wenn sie gestorben ist. Und ich stelle mir das immer so vor. In dem Buch sagt nämlich die Kate von diesem Klapsmühlentrip, sagt sie, sie will ihre Schwester anrufen, um ihr von einem Coup zu erzählen, den sie gemacht hat. Nämlich, dass die Versicherung nicht ihr Atelier versichern wollte, weil es halt Künstlerin ist. Und die Versicherung hat sich erst geweigert und dann hat sie halt mit allen möglichen Frauenrechtsgeschichten gedroht. Dann hat die Versicherung gesagt, okay, wir machen das, Kate. Und dann hat Kate gedacht, jetzt rufe ich meine Schwester an, die ist ja Anwältin, jetzt erzähle ich der mal, wie geil ich das gemacht habe. Weißt du, die wollte einfach die anrufen. Phishing for Compliments. Und was macht die Schwester als erstes? Sagt, nimmst du deine Medikamente noch?
Ah, okay. Die
Das
Mallory war
hat
auch
die.
Anwältin, wirklich? Ich dachte, ich hatte
Nee,
die.
die andere,
Ach
Sally.
so, ey,
Sally.
Moment, genau, weil wir müssen wir jetzt mal ganz genau fragen.
Sally.
Ja. Ne? Ja, die Sally, genau, die andere. Die ist auch mit in der, in dem ganzen, in dieser Verschwörung, in der Verschwörungsriege, ja, richtig? Ja.
Aber die Mallory hat auch versucht, Jura zu studieren.
Ach ja, und, aber.
Weiß ich gar nicht. Ich habe mich mit der jetzt nicht weiter befasst. Ich fand das Interview einfach so,
Ja,
ich so
also.
dachte, eieiei.
Die hat dann noch auch geschrieben, dass sie halt eben 5 Tage wach blieb und brabbelte und schimpfte und kleine grüne Männchen sah, also die Kate, ne, und ihre Augen hätten gerollt in den Höhlen, ja, und sie wäre nur total allein und verängstigt gewesen und so. Und dieses Interview, auf das du schon angesprochen hast, das habe ich vorhin noch gehört, als ich die Küche aufgeräumt habe. Ich muss auch manchmal meine Küche aufräumen, ja. Das ist wirklich, also das
Ja, so banale
Personal.
Dinge müssen wir leider auch tun
Das
nebenbei hier.
samstags, also
Staubsaugen, Müll
das,
wegbringen, ne?
wirklich,
Ganz normale Leute.
ja. Ja, manchmal wie ganz normale Leute. Ja, und was ich so aufgeschnappt habe, und zwar geht es die Frau, auf deren in deren Sendung das Ganze stattfindet, heißt Sandy Rios. Und das ist so eine richtige Fox-Tante. Ich habe mir das angeguckt, die Seite. Da kannst du auch In God We Trust Armbänder kaufen, Schatzi. Für 10
Ja,
Dollar. Ist
ja,
das nicht geil? Ich habe wirklich
ja,
kurz überlegt, ob ich für die
ja.
gesamte Familie an Weihnachten da nicht dafür sorge, dass wir alle dieses Armband dann tragen. Ilka, und wenn
Du
du.
nicht, dass sie dich nachher noch einweisen lassen. Mitsamt der Hunde.
Naja, auch für die Hunde wäre das auch so schön.
Ja,
In God We Trust.
ja.
Oh mein Gott, ja, ich werde die Hunde mit einbeziehen. Die kriegen auch sowas wie ihre kleinen Pfötchen. Naja, und die Sandy Rios, die hat da so ein Foto, wie sie sich da verkauft. Da ist sie irgendwie ungefähr so. Noch so ein Cheerleader, so eine Cheerleader-Fresse hat sie da. Und in Wirklichkeit ist sie jetzt schon 74. Das finde ich auch immer so voll lustig, wenn die Leute so Fotos haben, weißt du, wo sie irgendwie
Ja.
so, keine Ahnung, wie alt waren. Und jetzt ist sie schon irgendwie viel älter. Ja, und da geht es halt darum, dass es also, sagt sie, a very, very, very difficult person. Dreimal very, very,
Ja.
very. Oh.
Aber das, wenn du dir das Interview so ganz anhörst, die Fox-Tante sagt ja fast gar nichts, ne? Die sagt, zwei oder dreimal unterbricht sie die und die Mallory hält da im Grunde Monolog, kann man sagen.
Ja.
Und du denkst wirklich, oh mein Gott, wie muss das gewesen sein mit dieser Kate Millett? Das muss ja die fürchterlichste Person aller Zeiten gewesen sein. Meine Güte. So, und dann guckst du dir die Fotos an, du hörst dir die Interviews. Es gibt nicht so viele Interviews mit ihr, mit Kate, auf YouTube oder so. Und du denkst immer, das wirkt irgendwie wie so eine relativ ruhige, optisch leicht vernachlässigte,
Älter, als sie älter war, als sie jünger war,
älter, ja, als sie jünger
sah die so aus wie
war so
Joan
der
Baez
Zeitgeist
oder so.
einfach,
Also
ne?
jetzt so dieser typische
Ja.
Mittelscheitel-Typ, ne, so Frau. Aber
Ja,
nicht
dicke Brille.
unattraktiv.
Nö, aber auch jetzt nicht der Hit. Aber so, wo man so hinterher so sagt, oh ja, so, ne, so bleibt sich treu, ne, die langen grauen Haare, so hat wenig Geld.
Das Bild, was sie da aber bei dieser Radiosendung genommen haben, das war auch wirklich ganz schlimm von ihr. Ganz schlimm. Da ja, sah sie aus wie eine Obdachlose, ja, auf dem Bild.
Genau, ich wollte es nicht sagen, aber so kommt es rüber. Aber das hat ja nichts mit den Inhalten zu tun, die sie vertreten hat. Ne? Mhm. Das sind ja nur Äußerlichkeiten, an denen wir uns nicht aufhängen wollen. Nur, wenn du natürlich das erst das Interview hörst und dann suchst du irgendwas, was das bestätigt, dann hast du ja schon einen Filter drauf, wie du recherchierst. Ich muss ganz ehrlich sagen, in den Büchern habe ich da so jetzt nichts feststellen können, bei den Interviews habe ich auch nichts feststellen können. Fakt ist aber, sie saß natürlich oft und mehrere Jahre in diesen Klapsmühlen. Ne? Mhm. Warum sie da wirklich hingekommen ist, das weiß ich nicht. Aber sie hat wirklich ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, nämlich über die Missstände. Auch daraus hat sie wieder was gemacht. Ne?
Und Mallory nennt es The Prison of Her Madness.
Ja, naja, aber gut, sie hat ja selber auch gesagt, dass sie, das hat sie ja ganz schön formuliert, dass sie irgendwie zeitweilig nicht verwirrt, aber sie hat das sehr schön formuliert. Ein ganz netter Satz, den ich natürlich nicht zur Hand
ja.
habe, wie Kate selber formuliert hat. Ich muss aber auch lachen, weil der haben sie auch einiges zugemutet, muss man mal sagen. Ne? Hm. Die hat ja irgendwann auch gesagt, hört mal, liebe Leute, Fakt bei mir ist, ich habe Angst vor Altersarmut. Und bäm, mit dieser ehrlichen Aussage ist die wieder hochgeschossen in die Buchtop 10. Hm. Auf einmal wurde wieder Sexus und Herrschaft, also Sexual Politicals oder irgendwie so heißt das ja auf Englisch, wurde wieder neu aufgelegt und sowas alles. War ein ganz hochehrliches Interview, finde ich auch wieder so mutig. Mhm. Ne? Und dann wurde sie ja auch eingeladen. Das finde ich so lustig. Das muss ich einmal vorlesen mit der Fernsehshow mit dem Schauspieler Oliver Reed. Weiß ich nicht, ob du das gelesen hast. Millet war in die Kontroverse verwickelt, die sich aus ihrem Auftritt in einer britischen Fernsehsendung namens After Dark ergab. Schauspieler Oliver Reed, der während der Sendung getrunken hatte, ging auf sie zu und versuchte, sie zu küssen. Millet stieß ihn weg. Da war sie schon recht was alt, ne? Bat aber Berichten zufolge später um ein Band der Show, um ihre Freunde zu unterhalten. Während des gesamten Programms verwendete Reed eine sexistische Sprache. Stell dir das mal vor, du bist da schon wirklich eine alte Frau. Und dann kommt da so ein Schauspieler, versucht dich als Lesbe dann noch abzuknutschen und seine Macht zu demonstrieren. Es ist doch wirklich, der wird doch auch wirklich einiges zugemutet einfach. Ne?
Ja, ja. Also das darf man auch nicht mit heute vergleichen. Ne? Du hast ja irgendwie, wie soll ich mal sagen, heute so ein, wirst du stark protected, ne? Wenn du irgendwie, ja. Aber ja.
Aber weißt du, was mir komisch vorkam? Mhm. Ich habe noch in einem anderen Artikel gelesen, das heißt irgendwie was mit Fakten sammeln oder irgendwie sowas. Und zwar hat der gesagt, dass diese eine Organisation, wo sie ja maßgeblich auch drin war, das war die Organisation New York Radical Women. Mhm. Und da hat die Schwester ja gesagt, das, was Kate vorhatte, das war so radikal, die wollte ja quasi am liebsten, dass Frauen gar keine Babys mehr kriegen sollen und sowas. Und das hört sich wirklich sehr ausgedacht an, was die da gesagt hat. Aber da in dem Bericht stand eben, dass diese Organisation, Radikal ist ja schon im Namen mit drin, dass die wirklich die Keimzelle Familie sprengen wollte sozusagen. Also ein völlig neues Bild in der Gesellschaft. Und das fand ich super krass. Ist ja eine Sache, ob du jetzt sagst, du bist psychisch verwirrt oder ob du ganz gezielt Frauen rätst, Kinder abtreiben zu lassen, überhaupt gar keine mehr zu bekommen, überhaupt dieses Konstrukt Familie soll es gar nicht mehr geben. Das ist ja richtig heftig, ne? Was die Schwester da behauptet hat. Dem bin ich dann auch nicht mehr nachgegangen, weil ich dachte, ich glaube, ich möchte es gar nicht mehr wissen.
Ja, wie gesagt, was ich bei diesem Interview noch interessant fand, die ganze Art, auch diese amerikanische Art, weißt du, so,
well.
I'm so happy to be with you, Sandy. Das ist so der erste Satz von ihr. Und dann erzählt sie von ihrer very happy family, ne? Wo nur die Kate das Problem war und so. Ist richtig krass amerikanisch. Und du merkst...
Ja, die wollte ihre Familie reinwaschen, ne?
wegen der Einweisung, dass es ja möglich, klar. Also, dass sie das erklärt ständig. Ne? Sie hat auch immer wieder gesagt, immer wieder, wenn es darum geht, dass die aktiv war, dass man nicht vergessen soll, wie sick und ill die war. Immer wieder hat sie darauf rumgehackt, dass sie krank war. Und dass man da unbedingt immer alles, was diese gemacht hat, sollte man unter diesem Aspekt betrachten, ja? Dass das eine kranke Person ist, die da irgendwas behauptet, dass die irgendwas geschrieben hat. Und dass deshalb quasi, sie hat alles abgewertet, was die gemacht hat, ihre Schwester. Ja?
Also im Grunde das ganze Lebenswerk ihrer Schwester wollte sie auslöschen mit diesem Interview.
Richtig. Und das Interessante daran ist, dass so ein Interview auch hochpolitisch ist, über die Kate Millett hinaus, weil diese andere, diese Sandy, allein schon Sandy, die einzige Sandy, die Sandy heißen darf, ist in meiner Welt die von Grease. Ja? und der komischerweise der von Flipper, der eine Junge hieß auch Sandy.
Ja, das stimmt.
Hat mich immer völlig verunsichert als Kind.
Sandra D. und Sandy. Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall, ach, für die Älteren unter uns jetzt. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Sandy, Fox, wie gesagt, wissen wir, Trump-Sender, sehr rechts, sehr republikanisch nah, die hat auch, die Sandy hat schon irgendeinen Preis gekriegt als die konservativste Frau in den Medien ein Jahr. Also das ist richtig so eine ganz üble Mischpoke. Und die hat dann nochmal immer wieder so, naja, auch der Feminismus, ne, die Repräsentantinnen des Feminismus, da muss man ja auch immer mal mitdenken, dass sie auch psychische Probleme haben können, weißt du? Also es ging jetzt nicht nur so darum, dass da eine Frau irgendwas gemacht hat, sondern es war gleich die ganze Community.
Die ganze Community.
Natürlich, die an sich schon per se quasi durch ihr Engagement sich verdächtig macht.
Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt wissen, wo im Moment die Staaten sind mit Abtreibung, also es ist wirklich unfassbar, was da passiert. Ja. Und wir hätten doch nicht gedacht, dass das nochmal möglich ist.
Nee, also so Rückschritte, da hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Ja.
Und das ist das Amerika, was da quasi repräsentiert wird, auch durch diese Mallory und durch diese Sandy und durch diese ganze Medienlandschaft. Mhm. Ja, und da wird halt Kate Millett benutzt, um auch die ganze Bewegung in Frage zu stellen.
Ja, und ich meine, letztendlich, es kann doch immer mal passieren, dass du entgleist. Es kann doch mal sein, dass mal was in einem Sinne verrückt ist in deinem Leben. Na, wenn du so viel Aufmerksamkeit bekommst und du willst so viel tun, natürlich wirst du auch irgendwann mal neben der Spur sein. Wie schlimm das alles gewesen ist, das wissen wir nicht. Mhm.
Das Wort aber, crazy sagt, das finde ich im Amerikanischen oder im Englischen viel besser, weil crazy ist so, gibt diesen Spielraum, dass du einfach dir gewisse Sachen erlauben kannst, die gesellschaftlich nicht so als normal gelten. Ne, so.
Ja, und immer wieder auch, es handelt sich um eine Künstlerin, muss man auch immer wieder sagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Es ist ja nicht nur eine Feministin, sondern es ist auch eine Künstlerin. Und da bin ich ein bisschen großzügig, muss ich sagen. Die können ruhig mal ein bisschen nett sein, wenn es der Sache dienlich ist. Das Ding ist einfach immer, kannst du noch für dich gesund leben? Darum geht es.
Ja, richtig, genau. Bist du?
Das ist ja das. Na, du kannst durchdrehen, alles wunderbar. Kannst du tun eine Weile. Mhm. Aber du musst halt irgendwann wieder deinen Spiegel wieder vernünftig kriegen, dass du einfach sagst, ich räume jetzt einen Geschirrspüler aus und dann räumst du den Geschirrspüler aus. Und du läufst nicht dreimal um Kreis und
rollst ihn mit den Augen in den Rollmühlen.
Und sprichst mit grünen Männchen, weißt du?
Ja.
Daran merkst du das schon. Bist du noch gesettelt? Bist du noch da? Oder bist du nicht mehr da?
Eine Frau, die nicht total irre ist, kann das, also eine Frau, die total irre ist, kann das hier nicht schreiben. Ich würde gerne noch einmal wieder die Kurve zu dem Buch kriegen, ganz am Ende jetzt hier.
Ja.
Ich lese jetzt mal etwas vor, da geht es um Sigmund Freud.
Ja.
Und eine Feststellung, die sie hier trifft, das wollen wir jetzt gar nicht so groß diskutieren, ob sie da recht hat oder nicht, aber ich fand es interessant. Auf Seite 254, es geht da en bloc um Freud. Zu einer Zeit, da instinktive Kräfte hoch im Kurs standen, instinktive wohlgemerkt in Anführungsstrichen, vertraute Freud nicht nur die menschliche Kultur, vertraute Freud nicht nur die menschliche Kultur, sondern die Erhaltung der Menschlichkeit ganz dem Manne an. Trennbares Verb. Ich habe das nicht gleich verstanden. An Vertrauen. Zitat: Es ist dann unser Eindruck, dass der Libido mehr Zwang angetan wurde, wenn sie in den Dienst der weiblichen Funktion gepresst ist und dass die Natur ihren Ansprüchen weniger sorgfältig Rechnung trägt als im Falle der Männlichkeit. Und das mag seinen Grund darin haben, dass die Durchsetzung des biologischen Ziels der Aggression des Mannes anvertraut und von der Zustimmung des Weibes einigermaßen unabhängig gemacht worden ist. Zitat von Freud. Und sie erklärt das dann nochmal. Die männliche Libido soll als eine Lebenskraft respektiert werden. Sie muss ihren Willen frei ausüben können, ob die Frau dem nun zustimmt oder nicht.
Ah, ja, das ist der hässliche kleine Passus.
Ja. Der einzige Haken an der Sache. Sie hat sich hier so in dieses Thema reingedacht. Sie hat so viel auch lesen müssen dafür. Ja, schreib mal eine Doktorarbeit, bitte. Und über so ein schwieriges Thema.
Ich kann das nicht vorlesen, was hier auf den ersten Seiten steht. Da steht vom Buch von, ich glaube, es ist von Henry Miller, genau. Da muss man es quasi, dieses Henry Miller Buch, wie er eine Frau verführt, das wird da genauestens beschrieben.
Stille Tage im Klischee, habe ich alle gelesen, verrückt in Hollywood.
Und sie beschreibt dann sozusagen, worum es da geht, wo die Machtstellung ist, wo hier die Erniedrigung ist und. Mhm. Und man denkt, oh, okay, das will ich jetzt auch gar nicht alles hören. Entweder ich will mir den Schund durchlesen oder nicht. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, nach all dieser Recherche bin ich pro Kate.
Wir sind Team Kate.
Wir sind Team Kate.
Jawohl. Auf jeden Fall. Also die hat so vielen Menschen geholfen. Die hat sich so eingesetzt und sich immer selbst zurückgestellt. Ja. Sie hat niemandem was Böses getan, außer sich selbst vielleicht. Und ein bisschen die Mallory erschreckt, was ich ja auch positiv angreifen würde. Jede Sekunde, die Mallory gezittert hat vor ihr, würde ich sagen, war eine gar nicht die schlechteste Idee. Ja, wenn ich jetzt so sehe, was die macht. Und es war, und sie wird ja auch wirklich von vielen Zeitungen und Zeitschriften und namhaften Journalisten abgefeiert.
Ja, und auch gut verabschiedet.
Ja, ganz
richtig.
Also
wie du bist gegangen, so wirst du auch empfangen und umgekehrt. Mhm. Also ja, ich habe versucht, das Haar in der Suppe zu finden. Ich habe nicht viel gefunden, bis auf dieses komische von der Schwester da.
Mhm, ja. Also, aber du merkst auch, was das für eine Energie hat.
Kann sie nicht gewesen sein.
Ja? Ja, ja. Wenn du einmal sowas in die Welt setzt über jemanden, es kann ja auch wahr sein, um Gottes Willen, es kann ja wirklich sein, dass die Männchen gesehen hat, aber du erzählst das und das geht nicht mehr weg. Auch schon damals nicht, da hatten wir ja noch gar nicht Internet. Ne? Also du kannst doch in 80er Jahren jemandem, einem Journalisten was erzählen, das wird irgendwo abgedruckt in der New York Times. Und dann wird es immer, immer, immer wieder von anderen Leuten genommen und wieder neu geschrieben.
Ja, und du darfst nicht die Angst vergessen. Ne? Wenn du selber mal eingewiesen wurdest und du weißt, du beobachtest dich selber und guckst, wie geht's mir denn jetzt? Und die beobachtet sich quasi die ganze Zeit selber, weil die ja diesen Lithiumversuch hat. Da, ne? Und die ist halt drauf angewiesen, auch auf Leute, die ehrlich sind. Ne? Und wenn du dann vielleicht auch wirklich ein bisschen komisch wirst und du stellst diese Ehrlichkeit auf einmal in Zweifel und du weißt, du musst dich so und so verhalten, damit du nicht wieder eingewiesen wirst und dann bist du auch noch dumm genug und rufst die Schwester an und die Schwester sagt, hast du deine Medikamente genommen? Und sie bricht sofort in sich zusammen und ist völlig aufgelöst und weiß gar nichts mehr. Du lebst ja immer in der Angst, dass sie dich wieder kriegen.
Ja.
Na, du weißt ja gar nicht mehr, wie du richtig bist. Mhm. Dann nimmt sie das ja auch alles schon freiwillig. Na,
und als ihre Mutter starb, hat sie sich ja gepflegt.
Ja.
Also bis zum Ende. Das ist wirklich auch so irre. Ne? Also trotz des Vertrauensverlusts.
Es wird was dran sein, denke ich mal. Ich denke, sie war wirklich zeitweilig ein bisschen neben der Spur. Mhm. Und vielleicht hat die Familie sich da auch wirklich Sorgen gemacht. Das wollen wir denen gar nicht abstreiten. Mhm. absprechen. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass sie da eine Rolle erfüllt hat in dieser Familie, die die anderen einfach gerne hatten. Mhm. Weißt du, dass man das Schlechte oder das Kranke, dass man das auf eine Person auslagert und die hat es irgendwie vielleicht angenommen? Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich finde es zwar eine ganz großartige Frau.
Absolut. Und damit enden wir hier unsere Präsentation von Kate und ihrem Werk. Mhm. Zwischendurch, wir schicken uns ja immer Nachrichten auch über die Woche und jeden Tag. Ilka und ich, wir sind in permanentem Austausch, weil wir sonst auch nicht so gut wären hier bei dem Podcast. Wir haben einfach diese hohe Qualität, weil wir ununterbrochen die ganze Woche über weiterarbeiten. Das kriegt ihr ja halt gar nicht mit, ne? Wie wir im Vorhaben. Ja. Und dann hat einmal Ilka auch Kate Middleton gesagt. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie hier Kate Middleton sagt. Ja. Aber es ist leider, leider nicht passiert, deshalb musste ich das jetzt hier.
Nein, es gab auch Zeiten, wo ich gesagt habe, was ist denn das eigentlich für eine Scheiße, was ich mir hier durchlesen soll? Aber ich muss sagen, dass ich bin einfach so wie die Kate auch durch verschiedene Stationen sozusagen gegangen und bin froh, dass wir das jetzt zum guten Abschluss bringen.
Auf jeden Fall.
Was machen wir nächstes Mal?
Ja, das nächste Mal. Ach, sag du das doch. Das passt irgendwie. Das Thema passt viel besser zu dir als zu mir, finde ich. Es kommt von meiner Freundin Anne Menzel, die uns auch mit großer Begeisterung hört. Liebe Grüße.
Hallo. Anne.
Hallo. Es ist taufrisch. Sie hat mich hier in Berlin, also wir haben uns in Berlin getroffen. Sie hat mich nicht direkt besucht. Sie war hier, weil sie ihrer Tochter beim Umzug geholfen hat und auch ihre zweite Tochter Geburtstag hatte. Also alles zusammen, Familie. Und da haben wir uns getroffen. Und da sagte sie, es gibt ein Buch über Mobilität von Männern, maskuline Mobilität nenne ich das jetzt mal. Und da, das wollen wir uns mal angucken und haben uns dann überlegt, dass wir uns auch mit den Frauen und der Mobilität beschäftigen und daraus eben ein Thema machen, ne?
Mobilität. Maskuline Mobilität gefällt mir total gut, auch als Titel. Maskuline Mobilität.
Ja, wir hatten uns überlegt, Frauen fahren anders. Auch das finde ich nicht schlecht, weil es so schön einfach ist. Ich bin ja sehr fürs Schlichte irgendwie. Deshalb mag ich auch die Ilka so gern.
Ha, immer einfache Wahrheiten, ne?
Ja, die kann das auch besser immer mit dem Titel. Ilka kann ja jetzt noch eine Woche brüten, wie wir das jetzt am Ende nennen. Aber sie ist besser als ich, immer. Wirklich, ich habe da so ein bisschen Vetorecht, aber ich meistens nicke ich das einfach so ab, wie es kommt, ne? Es immer
also entweder wird es heißen, Frauen fahren anders oder maskuline Mobilität. Das überlegen wir uns noch.
Ja, oder wir nennen es einen fahren lassen.
Einfach einfahren
Frauen
lassen.
Doppelpunkt einfahren lassen. Nee,
das finde ich schön.
Nee, das machen wir auf keinen
Fall. Das gefällt mir
definitiv
auch gut.
Nicht.
Auf jeden Fall werden wir uns da mal mit der Geschichte der Mobilität beschäftigen, wo es Unterschiede gibt. PS, Autotypen.
PSM.
Oder
von PS bis PSM.
Ja, das ist auch ein schöner Titel. Ja, dann gucken wir mal. Okay, ja. Von der Rücktrittbremse bis zum Katalysator. Das gucken wir uns mal alles an. Mal gucken, ob wir da was. Es hört sich erstmal ein bisschen langweilig
an. Es hört sich ganz schlimm an, Ilka.
Da können wir richtig was Gutes draus zaubern. Und ich finde, das ist doch die Kunst, wenn man wirklich aus so einem Thema, wo man sagt, was soll der Scheiß? Mhm. Wenn man daraus noch was Informatives macht, da sehe ich uns, Schatz. Ja. Da sehe ich uns.
Ich freue mich schon. Ich bin ganz gespannt, wie wir das wieder hinkriegen, Ilka.
Hey, da wieder die Kurve kriegen.
Ja,
Na gut, ihr Lieben. Also, dann wollen wir euch entlassen.
Ach, schöne Woche. Feierabend. Bis dann.
Macht's gut.
Denkt an uns.
Tschüss.